hören macht Sinn. 3. TV. Das Radio gegen Behinderer.
Herzlich willkommen bei einer Ausgabe von Blind TV. Sie hören heute einen Mitschnitt eines Vortrags aus der Brücke. Der 8. März war der Internationale Tag der Frauen. Dies war der Anlass, den Fokus auf eine oft vergessene Gruppe zu richten, nämlich behinderte Frauen. Doppelt diskriminiert und doppelt schwer beschreiben sie selbst ihre Situation. Der Titel war Göttin mit uns, behinderte Frauen erobern die Welt. Frau Magistra Ulrike Pfeifenberger berichtet über das oft sehr schwere Leben, wie behinderte Frauen ihren Alltag gestalten und erleben. In diesem zweiten Teil spricht sie über ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen, über Beziehungen, oft fehlende Vorbilder für behinderte Frauen, über ihre Ausbildung, über Geburt und Schwangerschaft, aber auch über ein sehr ernstes Thema, nämlich sexuelle Gewalt, die behinderten Frauen oft angetan wird. Den dritten und letzten Teil dieses Vortrags können Sie im Laufe der Sendung, weiteren Sendungen hören. Wir werden das auch rechtzeitig auf unserer Homepage www.helsinki.at ankündigen. Redaktion Waltraud Tragbauer.
Als Mädchen habe ich von meiner Familie und von meiner Umwelt nicht unbedingt direkt vermittelt bekommen, dass ich später mal keine Familie gründen sollte. Allerdings bin ich auch nicht wie andere Mädchen darauf vorbereitet worden. Ich habe im Haushalt relativ wenig mithelfen müssen. Und das Thema Beziehungen ist nach Möglichkeit eher vermieden worden. Also es ist nicht direkt darüber gesprochen worden, es ist nur so gewesen, wenn ich wieder mal mit Liebeskummer heimgekommen bin und davon erzählt habe, was ich mir später abgewöhnt habe, dann ist so hinter vorgehaltener Hand gemunkelt worden, oje, jetzt hat es wieder ihren wunden Punkt erwischt. Auch unlängst habe ich in einem Beratungsgespräch mit einer Frau, mit einer behinderten Frau, eine sehr groteske Erfahrung aus ihrer Familie geschildert bekommen. Und so hat sie mir zum Beispiel erzählt, dass ihren nicht behinderten Geschwistern verboten worden ist, sich in ihrer Gegenwart mit ihren Partnerinnen oder Partnern zu küssen, weil die Eltern der Meinung waren, dass das junge behinderte Mädchen das nicht verkraften würde. Es scheint also recht typisch für die Sozialisation von behinderten Mädchen zu sein, dass ihnen ein Leben als Single vorhergesagt wird und dass sie stärker darauf hin trainiert werden, selber für sich sorgen zu können. Wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung vergleiche, dann ist es so, dass das schon sehr stark bemerkbar war im Vergleich zu meinen nicht behinderten Freundinnen, dass es zu einer stärkeren Ausrichtung auf eine Berufsausbildung gekommen ist. Behinderte Frauen als Rollenmodelle haben mir eigentlich in meiner Sozialisation gänzlich gefehlt. Also es war das erste Mal mit 16 Jahren, dass ich eine Frau mit Behinderung kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, wow, so wie die möchte ich sein. Und lange Zeit davor waren behinderte Frauen für mich eigentlich auch in meinem Leben so gar nicht wirklich sehr präsent. Also ich bin am Land aufgewachsen, bin dort in die Volksschule gegangen und später in der Stadt ins Gymnasium gekommen. Ich kann mich sehr gut erinnern, da war ich glaube ich 10 Jahre alt und da hat sich eine Lehrerin bemüßigt gefühlt, am Elternsprechtag sich Gedanken zu machen über mein berufliches Fortkommen. Und sie meinte damals, naja, ich sollte halt irgendwann, das war Ende der 80er Jahre, das hat so die Computertechnik hat Einzug gehalten. Und sie hat damals gemeint, ich soll halt unbedingt einmal was mit dem Computer machen, weil das könnte ich im Rollstuhl ja auch tun, das wäre schon was, was möglich wäre. Sonst ist ihr nichts eingefallen und dass mich Computer auch überhaupt nicht interessiert haben, das ist auch nicht zur Debatte gestanden. Aber sie musste das halt unbedingt am Elternsprechtag damals kundtun. Ja, außerdem zum Beispiel auch Es ist halt wenig nach meinen eigenen Interessen gefragt worden, einfach auch aufgrund gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Ich bin damals in ein Gymnasium gekommen mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Es war etwas, was mich zu der Zeit überhaupt nicht interessiert hat. Also ich hätte viel lieber was mit Sprachen gemacht. Es war halt die einzige Schule, die damals bereit gewesen ist, mich aufzunehmen mit meiner Behinderung und wo es einfach von den baulichen Gegebenheiten her irgendwie möglich gewesen ist. Nach der Matura war es dann so, dass die Lehrer wiederum versucht haben, auf mich einzureden, ich soll doch unbedingt eine akademische Laufbahn einschlagen, das sei ganz, ganz wichtig für mich. Und ich habe dann gesagt, na, es interessiert mich nicht, ihr wisst genau, ich will Sozialarbeiterin werden und akademische Laufbahn interessiert mich überhaupt nicht. Und ich habe das dann auch gemacht, bin allerdings dann später noch studieren gegangen. Erinnern kann ich mich auch noch sehr gut mal an eine Aussage meines Mathematik-Nachhilfelehrers, der gemeint hat, naja, ich sei wohl keine Frau, mit der ein Mann am Stammtisch angeben könne, aber das müsste ich halt mit meinem Köpfchen ausgleichen. Ob ich überhaupt einen Mann haben will, der mit mir am Stammtisch angibt, die Frage hat er sich gar nicht gestellt. Also sollte ich meine Lebenserfüllung besser auf dem Gebiet der Intelligenz finden, ein sehr naheliegender Gedanke, wenn schon der Körper nichts taugt, so muss man jedenfalls aus dem schlauen Köpfchen Profit schlagen. Wer als behinderte Frau anerkannt sein will, der muss immer mehr leisten als nicht behinderte Frauen. Diese Erfahrung habe ich auch sehr bald gemacht. Wenn ich zum Beispiel gute Leistungen in der Schule erzielt habe, dann hat es wieder geheißen von den neidischen Eltern anderer Schulkollegen, naja, was soll sie denn noch anderes tun in ihrer Freizeit als zu lernen? Sie ist halt so eine Streberin. Ja, man kann es den Leuten halt nie recht machen. Böse formuliert kann man jetzt auch sagen, mit den intellektuellen Fähigkeiten sollte ich halt die Behinderung ausgleichen oder noch böser mir eine Daseinsberechtigung erkaufen, dass ich ein Kind bin, auf das man trotz der Behinderung stolz sein kann. Andererseits war es natürlich auch so, dass ich einmal so leben sollte, wie halt meine Familie sich das immer gewünscht hat und wie es bei ihnen selber vielleicht nicht möglich gewesen ist. Das heißt, alle unerfüllten Wünsche und Hoffnungen sind auch in meine Berufsausbildung hineinprojiziert worden. In der Pubertät, und das ist eine Erfahrung, denke ich, die sehr viele Frauen oder Mädchen mit Behinderung auch machen, ist mein doch in mir tief verwurzeltes weibliches Bewusstsein immer wieder in den Grundfesten erschüttert worden, hat mir aber trotzdem nicht genommen werden können. Und sehr mit mir als Mädchen und auch mit vielen Enttäuschungen und oft im Liebeskummer beschäftigt, sind halt diese ganzen Plakatschönheiten, die man so im Fernsehen oder auf Werbeplakaten gesehen hat, halt wirklich so richtig, manchmal wie so richtige Watschen gewesen. Es ist oft ein sehr langer oder schmerzvoller Weg des Trauerns gewesen über Ablehnung und Zurückweisung, auch viel über nicht erkannt worden sein in meiner Ganzheitlichkeit als junges Mädchen, als junge Frau und auch ständig ein Zurückweisen von Negativität, mit dem ich beschäftigt gewesen bin, mit der ich halt so im Laufe meines Lebens immer wieder umgeben wurde und auch noch umgeben werde. Heute weiß ich aber, dass jeder, der mich mangels schöner Beine nicht als Frau akzeptieren kann und will, meiner auch nicht würdig ist. Ja, ein weiteres Thema, das Frauen mit Behinderung sehr stark trifft, ist einfach die Frage Schwangerschaft, Mutterschaft und auf der anderen Seite Abtreibung, Sterilisation. Je sichtbarer eine Frau mit Behinderung beeinträchtigt ist, umso vehementer trifft ihr Wunsch nach Partner bzw. nach Mutterschaft auf gesellschaftliche Ablehnung. Werden zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche bei nicht behinderten Frauen, ungeachtet dem im Einzelfall zugrunde liegenden Konflikt, sehr häufig noch pauschal verurteilt und kriminalisiert, so wird bei schwangeren, behinderten Frauen in den allermeisten Fällen sogar zu einer Abtreibung geraten, beziehungsweise es wird einem eventuellen Abtreibungsvorhaben ohne weiteres zugestimmt. Das heißt, behinderte Frauen haben grundsätzlich immer noch ein Gebärverbot, im günstigsten Fall vielleicht eine Gebärduldung. Auch da habe ich einen Comic gefunden zu Hause in einem Buch, der es, glaube ich, recht deutlich macht. Also wenn der Arzt zu einer behinderten Frau sagt, aber bedenken Sie doch, das ist immerhin eine Entscheidung für ihr ganzes Leben, ob sie sich sterilisieren lassen. Und zur behinderten Frau sagt er, Ja, da sehe ich keine Probleme, da machen wir am besten eine Totaloperation. Also ich denke, da in diesem Comic kommt einfach sehr viel auch wieder herüber. Also es zeigt sich halt auch oft schon beim ersten Besuch im Gynäkologenzimmer, wenn eine Schwangerschaft festgestellt wird, während einer nicht behinderten Frau gratuliert wird, weil sie schwanger ist, stößt es bei einer behinderten Frau noch immer auf Entsetzen. Statt ich gratuliere, sie werden Mutter, hört sie halt, um Gottes Willen, sie sind ja schwanger. Nichtbehinderte Frauen haben gegenüber der Gesellschaft faktisch ein Gebärgebot zu erfüllen. Wenn die Frau behindert ist, kommt es genau zum Gegenteil. Ihr wird bei der erstbesten Möglichkeit nahegelegt, keine Kinder zu bekommen, weil es ja verantwortungslos sei, als behinderte Frau auch noch Kinder zu bekommen, wo sie ja selber nicht einmal in der Lage ist, die Rolle einer Haus- und Ehefrau zu erfüllen. Das heißt, die Gesellschaft fordert, Frauen sollen nicht nur Kinder gebären, sondern sie sollen auch in der Lage sein, eigenständig für das Kind zu sorgen und die volle erzieherische Verantwortung zu übernehmen. Bei behinderten Frauen wird da nicht lange nachgefragt, sondern es wird davon ausgegangen, dass sie diesen Aufgaben gewachsen sind. Bei den behinderten Frauen schaut es nicht so aus. Man traut es nicht zu, Kinder zu erziehen. Man fürchtet die finanziellen Belastungen, wenn eine behinderte Frau eventuell nicht nur Hilfe für sich, sondern auch für das Kind beansprucht. Ganz anders schaut die Situation aus, wenn ein behinderter Mann Vater wird. Er wird dann als richtiger Mann gewertet. Behinderten Frauen hingegen wird kaum das Gefühl vermittelt, dass sie Frauen sind. Das Bild der Gesellschaft, dass behinderte Kinder auch lieber nicht behinderte Mutter oder Eltern haben, stimmt nicht. Denn welches behinderte Kind ist jemals gefragt worden, ob sich es vielleicht auch behinderte Eltern gewünscht hätte, um besser verstanden zu werden? Es herrscht immer noch die Meinung, dass das Lebensglück eines nicht behinderten Kindes wesentlich davon abhängt, ob die Mutter oder die Eltern behindert sind. So wie von der Bioethik die These aufgestellt wird, dass das Lebensglück einer Mutter oder der Eltern dadurch geschmälert wird, wenn sie ein behindertes Kind haben. Das heißt, behinderte Frauen wollen ihr Selbstbestimmungsrecht, Kinder gebären zu dürfen und nicht, dass die Fremdbestimmung weiter aufrechterhalten bleibt, die Abtreibung und Zwangssterilisation heißt. In dem Zusammenhang muss auch auf den Diskurs zur sogenannten neuen Eugenik hingewiesen werden. Frauen mit Behinderung befinden sich, was die hohe Akzeptanz der vorgeburtlichen Diagnostik durch schwangere, nicht behinderte Frauen angeht, hinsichtlich genetischer Beratung und Diagnostik in einem fatalen Interessenskonflikt. Denn es geht dabei ganz unmittelbar immer zugleich auch um unser eigenes Lebensrecht. Das heißt, um das Lebensrecht behinderter Menschen, das uns durch die Humangenetik tagtäglich abgesprochen wird.
If I look hard enough into the setting sun,
Zuhören macht Sinn. Blind TV. Das Radio gegen Behinderer.
Dieses Thema würde einen ganzen Abend füllen. Ich kann es jetzt an diesem Punkt nicht näher ausführen. Aber es ist ein sehr brisantes Thema. Und ja, vielleicht kommt es mal an anderer Stelle genauer.
Steht auf unserer Themenliste.
Das ist gut. Okay. Ja, das heißt, um den Gefahren nicht hilflos ausgeliefert zu sein, müssen behinderte Frauen sich auch ständig dagegen wehren und zur Wehr setzen. Vor allem bei Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung wird auch noch als unter Anführungszeichen unproblematische, ich hinterfrage das sehr stark, als unproblematische Verhütungsmethode die Sterilisation angesehen. Auch wenn die Sterilisation im Gegensatz zu früher nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, ist sie doch noch sehr weit verbreitet und mit einem entsprechenden ärztlichen Gutachten, das mitunter sehr leicht vergeben wird, passiert eine Sterilisation auch ohne die Zustimmung der Frau, wenn sie dazu nicht in der Lage ist, wie die Gutachter halt meinen. Zwangssterilisationen sind ein Indiz dafür, dass sich die Gemeinschaft der Nichtbehinderten mit Hilfe der medizinischen Endlösungen von der Pflicht befreit, Kinder behinderter Mütter aufziehen zu müssen. Das ist kein juristisches oder fachliches, sondern ein ethisches Problem. Und darüber wird nicht gesprochen. Empfängnisverhütung ist für Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung oft keine selbstbestimmte Wahlmöglichkeit, sondern eine Entscheidung, die andere für oder gegen sie treffen. Und häufig ist es halt auch so, dass das argumentiert wird, die Sterilisation würde die behinderte Frau schützen. Ja, ich frage mich nur, wovor sie schützt. Das Einzige, wovor eine Sterilisation schützt, ist eine Schwangerschaft. Aber sie schützt nicht davor, dass Frauen einfach sehr oft auch sexuell missbraucht werden oder dass ihnen einfach sexualisierte Gewalt zuteil wird. Sondern es ist halt so, dass die Sterilisation die Missbraucher und Vergewaltiger davor schützt, entdeckt zu werden und ihren Anteil der Folgen ihrer Tat zu tragen. Sie schützt aber keineswegs die behinderten Frauen vor den psychischen Folgen. Und damit bin ich auch bei dem nächsten Thema, nämlich dem Thema der sexualisierten Gewalt. Ich möchte kurz noch den Begriff erklären. Ich spreche lieber in dem Zusammenhang von sexualisierter Gewalt als von sexueller Gewalt, weil sexualisierte Gewalt absolut nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern in erster Linie Gewalt ist. Die Tatsache, dass die Sexualität von behinderten Mädchen und Frauen oft unterdrückt wird, ist eine wesentliche Ursache dafür, dass Mädchen und Frauen mit Behinderung in besonderem Maße von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Behinderten Menschen wird entweder die Sexualität abgesprochen oder sie wird mystifiziert. Über Mädchen und Frauen, insbesondere mit sogenannter geistiger Behinderung, wird immer wieder geäußert, sie seien triebhaft und distanzlos. Deshalb müssten sie eingesperrt oder zu ihrer Sicherheit eben sterilisiert werden. Andererseits werden ihnen aber jegliche Geschlechtlichkeit und sexuelle Bedürfnisse abgesprochen und damit auch ein Recht auf Intimsphäre. Da Mädchen und Frauen mit Behinderung in den Augen der meisten Menschen nicht als mögliche Sexualpartnerinnen in Frage kommen, wird ebenso häufig davon ausgegangen, dass ihnen auch keine sexualisierte Gewalt widerfährt. Das ist jedoch ein Trugschluss, eben weil die sexualisierte Gewalt eben nichts mit Sexualität oder sexueller Attraktivität zu tun hat, sondern immer in erster Linie eine Form der Gewalt ist. Untersuchungen haben ergeben, dass mehr als jede zweite Frau mit Behinderung ein- oder mehrmals in ihrem Leben sexualisierte Gewalt erfahren hat. Selbst bei dieser Zahl muss zusätzlich noch mit einer Dunkelziffer gerechnet werden. Auch die WHO geht davon aus, dass behinderte Frauen und Mädchen doppelt so oft Opfer sexualisierter Gewalt werden wie Nichtbehinderte. Am schlimmsten betroffen sind wiederum Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung, weil sie größtenteils in Abhängigkeitsverhältnissen in der Form eines Wohnheims oder einer betreuten Wohngruppe leben und einfach deutlich mehr Gewalterfahrungen haben, die schon im Kindes- und Jugendalter beginnen und sich über dieses hinaus fortsetzen. Eine österreichische Studie von Aya Zemp und Erika Pircher von 1996 hat ergeben, dass 2/3 der überwiegend sogenannten Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung sexuelle Belästigung und Gewalt erlebt haben. Und diese Frauen stehen einfach in einer größtmöglichen Abhängigkeit zum Täter. Sie leben nämlich in einem Heim. Sie müssen sich mitunter von den Tätern versorgen lassen, eben auch körperlich. Und sie sind es gewohnt, dass man sie nicht ernst nimmt. Die Täter nutzen oft die Abhängigkeit der behinderten Frauen aus, um die eigenen Machtbedürfnisse zu befriedigen. Und natürlich rechnen sich die Täter auch das geringste Risiko aus. Denn wo eine sogenannte geistig behinderte Klägerin ist, da gibt es keinen Richter. Denn wer glaubt einer Frau mit einer sogenannten geistigen Behinderung schon? Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung sind auch oft vermindert in der Lage, sich zu artikulieren, und diese Umstände lassen sie für den Richter dann oft als unglaubwürdig erscheinen. Ein fremdbestimmter Alltag in sozialer bzw. institutionalisierter Abhängigkeit begünstigt einfach sexualisierte Gewalt. Institutionen für behinderte Menschen sind in einem hohen Maße von struktureller Gewalt geprägt, und 2/3 aller Frauen, die in solchen Einrichtungen leben, werden Opfer sexualisierter Gewalt. Das heißt, Menschen, die in solchen Institutionen leben, müssen sich ständig den fremdbestimmten Gegebenheiten der Institutionen anpassen, sich arrangieren und sind oft gezwungen, eigene Interessen und Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, da das Leben in den Institutionen von Fremdbestimmtheit geprägt ist. Und darum ist es den Bewohnerinnen fast unmöglich, für den Bereich der Sexualität ein Recht auf Selbstbestimmung zu erkennen und einzufordern. Und so wird natürlich sexualisierte Gewalt begünstigt, weil es keine angemessene Möglichkeit für selbstbestimmte, gelebte Sexualität gibt. Die Frage nach der Täterschaft schließt natürlich auch ein, sich mit den Strukturen in solchen Institutionen zu beschäftigen. Strukturen in Einrichtungen, die Macht und Abhängigkeit fördern immer sexuelle Übergriffe und Sekundärschädigungen, wie zum Beispiel durch ein fortwährendes Verschweigen der Vorkommnisse. Wenn die Täter nicht benannt oder wahrgenommen werden, so haben sie als Angestellte oder Arbeiter von Einrichtungen die Chance, sexualisierte Gewalt fortlaufend auszuüben. Die Strukturen in den Einrichtungen für behinderte Menschen müssen daher dringend sehr kritisch überprüft werden, ob sie Gewalt fördern und ermöglichen. Ja, welche Wege gibt es jetzt heraus aus dieser sexualisierten Gewalt? Welche Möglichkeiten für Gewaltprävention gibt es? Zuallererst muss man natürlich einmal sagen, dass es grundsätzlich wichtig ist, Abhängigkeitssituationen als solche zu erkennen. Das ist schon eine Grundlage für die Prävention. Und es müssen zur Präventionsarbeit dringend Materialien erstellt werden, die so aufbereitet sind, dass sie den Anforderungen unterschiedlich behinderter Frauen und Mädchen gerecht werden. Zum Beispiel muss es für Frauen mit sogenannter geistiger Behinderung Unterlagen in einfacher Sprache und verständliches Bildmaterial geben oder für blinde oder sehbehinderte Mädchen und Frauen Material in Brailleschrift auf Hörkassette oder in Großdruck. Sexualisierte Gewalt hat nichts mit Sexualität zu tun, und dennoch ist es wichtig, im Zusammenhang mit dem Thema auch das Körperbewusstsein von Mädchen und jungen Frauen zu stärken. Weil einfach ein Wissen über den eigenen Körper Ausdrucksmöglichkeiten dahingehend ermöglicht, was für den eigenen Körper angenehm und unangenehm ist. Und zur Stärkung des Körperbewusstseins und zu einer sinnvollen Sexualerziehung gehört es auch, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wo die eigenen Grenzen sind, wie sie verteidigt werden können, und wohin sich Mädchen wenden können, deren Bedürfnisse missachtet werden. Mädchen und Frauen mit Behinderung muss genauso wie nicht behinderten Mädchen und Frauen die Teilnahme an Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskursen ermöglicht werden. Und ganz wichtig ist auch noch, dass bislang einfach in den meisten Bereichen eine gezielte Zusammenarbeit zwischen denen, die sich in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung engagieren, und denen, die gegen Gewalt arbeiten, dass da einfach eine Zusammenarbeit wirklich gefehlt hat bis jetzt noch. oder einfach nur in Ansätzen vorhanden ist. Und dieser Austausch und diese Zusammenarbeit sind einfach zwingend notwendig. Und es ist einfach auch ganz wichtig, Methoden zu entwickeln, die Mädchen und jungen Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen ermöglichen, sich ausdrücken zu können. Also wichtige Bereiche für Unpräventionsmaßnahmen für Mädchen mit Behinderungen weiter voranzubringen, sind einfach die Vernetzung und die Kooperation der verschiedenen Bereiche sozialer Arbeit. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen mit Behinderung ist längerfristig aber nur dann zu bekämpfen, wenn Menschen mit Behinderungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben, ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. Das bedeutet eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse weg von der Behindertenverwaltung hin zu einem System, das den Betroffenen ein möglichst hohes Maß an Eigenständigkeit, an Selbstbestimmung ermöglicht. Bestrebungen wie die Möglichkeit der persönlichen Assistenzdienste oder die Antidiskriminierungsbewege sind einfach wichtige Schritte, die indirekt auch gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen wirksam sind. Wenn das Thema der sexualisierten Gewalt einen Platz hat, sowohl im öffentlichen als auch im privaten, dann gibt es gute Chancen, dass wesentlich weniger Menschen sexualisierte Gewalt erleben müssen.
Zuhören macht Sinn. Blind TV. Das Radio gegen Behinderer.